Diese Folge wird präsentiert von NordVPN.
Wie schnell der Ton bei Diskussionen im Internet verrohen kann, zeigen uns unzählige Beispiele von verletzenden oder sexistischen Kommentaren, die unter, auf den ersten Blick, harmlosen Bildern oder Videos stehen. Darum beschäftigen wir uns heute mit der Arbeit derjenigen, die für einen freundlichen Umgangston im Netz sorgen, nämlich Social-Media-Managerinnen und Forenadministratoren. Worauf muss man achten? Und wie gehen Sie mit Hass und Beleidigungen im Internet um? Auch für diese Folge gilt natürlich eine Triggerwarnung. Es geht um Hass im Netz. Passt auf euch auf. Und wenn ihr Opfer von Hass seid, könnt ihr euch Unterstützung bei Beratungsstellen wie HateAid oder HateFree holen.
Witz und Böses.
Schreibt ein Alfredo, du dummes Stück grüne Scheiße, einfach die Fresse halten und begrabe dich für diese erbärmlichen Aussagen im Garten.
Dreckige Bordsteinschwalbe, ich werde dich töten, du. Ich weiß genau, wo du wohnst.
Ich bin dein schlimmster Feind. Wir sehen uns bei den Berlinern.
Er hatte Fotos von mir, da war ich nackt. Und er hat gedroht, sie meiner Familie zu schicken. Und er schrieb sowas wie, du Schlampe, verdienst es nicht zu leben.
Der Täter läuft immer noch rum, die Strafverfolgungsbehörden haben nichts getan. Du hast dein Leben komplett umgestellt, umgezogen und sich da irgendwie selber wieder was gekämmt.
Witz und Böses. Der Tech-Crime-Podcast von Heise Online.
In sozialen Medien oder Kommentarspalten stolpern wir immer wieder über Hinweise darauf, dass Kommentare gelöscht wurden. Zum Beispiel unter Artikeln zu Flüchtlingen oder dem Gaza-Konflikt, die Nachrichtenmedien teilen. Man kann sich in der Regel vorstellen, warum. Immer wieder driften Diskussionen online in Beleidigungen und Hasstiraden ab. Zu den Menschen, die sich damit auseinandersetzen müssen, gehören meine Kollegin Tabea Hartwig und Kai-Uwe Lasowski. Tabea ist Social Media Managerin, war eine Zeit lang bei Heise Online und ist jetzt für die Social Media Kanäle des gesamten Unternehmens, der Heise Gruppe, verantwortlich. Zu ihr kommen wir später, aber zunächst zu Kai. Er ist für das Heise Forum zuständig. Unser Forum auf Heise Online ist viel mehr als nur Kommentarspalten unter Artikeln. Es gehört zu den ältesten Komponenten der Seite.
Das Heise Forum gibt es seit über 25 Jahren. Deutlich über 25 Jahre mittlerweile. Ich glaube, die ersten Beiträge, die wir noch finden, sind von 97. Das Heise Forum stand schon immer ganz klar im Zeichen irgendwie des freien Internets, so was man dem Ganzen auch irgendwie anmerkt in der Diskussionskultur. Aber es kommt einfach daher, dass es eben auch eine andere Zeit war. Und wenn wir zurückdenken an so, ja, 97 ist vielleicht ein bisschen früh, aber so die Anfang 2000 oder so, das Internet war eben noch ein anderer Ort. Und man musste dann auch bei Heise irgendwann feststellen, dass sich das Internet weiterentwickelt hat und immer mehr zu einem Abbild der Gesellschaft wurde und dementsprechend auch ähnliche Probleme mit sich gebracht hat, wie sie eben in einer Gesellschaft so vorhanden sind.
Klar. Das Heise-Forum ist eine sehr spezielle Ecke des Internets und bildet somit auch nur einen sehr speziellen Teil der Bevölkerung ab. Aber Kai findet schon, dass sich die Diskussionskultur im Internet im Allgemeinen in den letzten 25 Jahren verändert hat. Und nicht immer zum Guten.
Ich habe das mal so von jemandem gehört, der schon länger in dem Forum unterwegs ist. Das war eben am Anfang wirklich ein kleiner Haufen Nerds, die da sich freundlich und interessiert ausgetauscht haben und sich vielleicht auch mal auf den Deckel gegeben haben, aber dann eben im Einvernehmen. Und mittlerweile hast du eben einfach eine viel, viel breitere Masse, die du da ansprichst, die sich da austauscht und die auch einfach ein anderes Empfinden hat an die Standards, die da herrschen sollten.
Wir nennen es Nutzungsbedingungen für unser Forum. Andere nennen es vielleicht Netiquette. Was eigentlich alle Seiten, auf denen Menschen miteinander diskutieren, gemeinsam haben, sind Richtlinien, an die sich alle halten müssen. Und wer sich nicht daran hält, kann bei der Plattform gemeldet werden. Diese muss dann prüfen, ob es sich bei dem gemeldeten Beitrag wirklich um einen Verstoß gegen die Richtlinien handelt. Wenn ja, werden Beiträge gesperrt oder im schlimmsten Fall muss die Person die Plattform verlassen. Unsere Nutzungsbedingungen klingen wie die der meisten Plattformen.
Als Forennutzer verpflichten Sie sich, Diskussionen sachbezogen zu führen, sowie keine Beleidigungen, Schmähkritik, falsche Tatsachenbehauptungen oder vergleichbare Äußerungen über Personen oder Personengruppen zu tätigen. Als Forennutzer verpflichten sie sich, diskriminierende rassistische, antisemitische, antiziganistische, ableistische, sexistische, volksverhetzende oder menschenfeindliche Äußerungen sowie vulgäre oder obszöne Sprache zu unterlassen. Als Forennutzer verpflichten sie sich nicht zu Straftaten aufzurufen, Straftaten nicht gutzuheißen und keine Straftaten anzukündigen. Strafbares Verhalten kann von Heise zur Anzeige gebracht werden. Als Forennutzer verpflichten sie sich, keine jugendgefährdenden Inhalte zu veröffentlichen.
Klingt alles soweit logisch. Ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen traurig überrascht, dass wir sowas heutzutage explizit überhaupt sagen müssen. Gerade beim Heise-Forum, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Technikthemen austauschen. Aber eben nicht nur Technik, auch Netzpolitik. Und da kann es schon mal hitziger werden.
Also es ist natürlich eine gefühlte Wahrheit, die einmal existiert. Und dann gibt es die Zahlen. Und die Zahlen sagen, dass wir irgendwie 2-3% aller Beiträge sperren. Und bei uns haben wir ja die Besonderheit, im Vergleich zu vielen, vielen anderen Online-Medien, dass wir Sachen nicht freischalten müssen. Das heißt, Sachen gehen sofort live, wenn sie geschrieben wurden. Und wir gucken dann eben anlassbezogen hinterher, ob das eventuell sperrwürdig ist oder nicht. Einmal auf dem Weg der Meldungen, der User-Meldungen, die uns einmal den Hinweis geben, guckt euch das bitte einmal an. Das könnte eventuell sperrwürdig sein. Dafür gibt es eine Meldefunktion im Forum. Und dann haben wir noch ein System, wo wir einfach mit Schlagwörtern arbeiten. Also wo wir einfach festgestellt haben, es gibt bestimmte Wörter, die können problematisch sein im Kontext. Und da schauen wir uns aber jedes Mal den Kontext tatsächlich an und schauen, ob das jetzt einfach nur ein Fehlalarm ist quasi oder ob wir da tatsächlich mal einschreiten müssen.
Kai ist sehr bedacht in seinen Antworten. Die Zahlen belegen eigentlich, dass es in unserem Forum weitestgehend sachlich bleibt. Und nicht jeder Beitrag, der gemeldet wird, wird am Ende auch gesperrt. Manchmal sind es auch reine Befindlichkeiten unter zwei Usern, die sich eben nicht leiden können und sich gegenseitig sperren lassen wollen. Auch bei den Schlagwörtern gibt es solche, bei denen sich 99% der Fälle als harmlos herausstellen. Aber es gibt eben bestimmte Themenbereiche und bestimmte Schlagworte, bei denen sich sperrwürdige Beiträge häufen.
Also wir haben ein Beispiel, was ich ganz gerne bringe, weil es, glaube ich, ganz gut verdeutlicht, worum es eben bei diesen Schlagwörtern geht. Wenn irgendwo das Wort Goldstück auftaucht, dann kann es sein, dass da irgendwie über Dagobert Duck diskutiert wird. Aber wahrscheinlicher ist, dass es um die Flüchtlinge seit 2015 geht. Und sowas muss man natürlich erstmal wissen. Da muss man es erkennen und dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Und in der Regel wird jeder Beitrag mit dem Wort Goldstücke gesperrt, weil das eben, ja, eine rassistische Bezeichnung im Endeffekt einfach ist.
Diese Kampfbegriffe fallen dadurch auf, dass sie irgendwann in einem bestimmten Kontext immer wieder auftauchen.
Also man muss sie dann wirklich einmal im Kontext lesen und verstehen, was damit gemeint ist, um dann irgendwie zu reagieren und das Ganze in den Griff wieder zu bekommen. Natürlich gibt es auch hier und da Weiterbildungsangebote. Also es gab auch schon mal Seminare, die informieren unter anderem auch über solche Problematiken. Und das kann sicherlich helfen, nochmal sich da zu sensibilisieren, aber am Ende des Tages führt nichts dran vorbei, ist immer so ein bisschen das Ohr so am Forum selbst zu haben und zu schauen, was passiert hier eigentlich gerade.
Solche Seminare bieten unter anderem die Medienakademie von ARD und ZDF, die Amadeo-Antonio-Stiftung, die Akademie für Publizistik, die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die neuen deutschen Medienmacherinnen an. Letztere waren auch an der Studie Lauter Hass, leiser Rückzug beteiligt, von der ich in Folge 1 gesprochen habe. Jutta Brennauer ist Projektleiterin bei der Organisation und sie beobachtet einen Rechtsruck bei Hasskommentaren, der sich auch in unserer Gesellschaft bemerkbar macht.
Ich würde sagen, wenn wir uns die Zunahme von rechtsextremer Gewalt insgesamt, also jetzt mal abseits des digitalen Raumes anschauen, dann ist das eine erschreckende und zunehmende Zahl an Gewalttaten, die auch begründbar ist durch den Hass, der digital stattfindet. Denn auch da gibt es Zahlen vom BKA, die beweisen, dass die große Mehrheit von digitaler Gewalt, von Hasskommentaren aus dem rechtsextremen Spektrum stammt.
Bei vielen rechtsextremistisch motivierten Angriffen der letzten Jahre haben sich die Täter auch im Internet radikalisiert. Dort finden sie Gleichgesinnte, die sie in ihren Ansichten bestärken und ihre Gewaltfantasien teilen. Digitale Gewalt kommt meist aus zwei Ecken. Da sind zum einen die Beziehungstaten, wie im Fall von Sarah in der letzten Folge. Oder der Hass kommt von rechts. Die jüngste Statistik zu politisch motivierter Kriminalität belegt, dass die Hälfte der mehr als 84.000 Taten insgesamt dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet wird. Ein Viertel aller Vorfälle wurde im Internet registriert. Dort verzeichnen Hasspostings 2024 einen Anstieg von 34% im Vergleich zum Vorjahr. Jutta Brennauer hat im Zuge der Studie Lauter Hass, leiser Rückzug ähnliche Beobachtungen gemacht.
Und nochmal ganz konkret, fast jede zweite Person wurde schon einmal online beleidigt. Ein Viertel der Befragten wurde mit körperlicher Gewalt gedroht und 13% mit sexualisierter Gewalt. Das heißt, wir können auf jeden Fall das so zusammenfassen, Hass im Netz trifft uns alle oder kann uns alle treffen. Was ich dazu aber auch ergänzen möchte, Hass im Netz kann zwar alle treffen, aber er trifft nicht alle gleich. Auch das haben wir uns angeschaut, wer ist besonders betroffen? Das sind vor allem junge Frauen, das sind Menschen mit Rassismuserfahrung, queere Menschen, Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund. Genau, an der Stelle haben wir eine Betroffenheit von über 30%. Also über 30% der jungen Frauen sind zum Beispiel von Hass im Netz betroffen. Jede zweite junge Frau, um mal bei dieser Gruppe zu bleiben, hat schon mal ungefragt ein Nacktfoto, zum Beispiel ein Dickpic, erhalten.
Ich weiß, viele denken bei solchen Statistiken, meine Güte, die sollen sich nicht so anstellen. Hänseleien hat es auf dem Schulhof schon immer gegeben. Und ein Bild ist doch noch keine Gewalt. Warum nehmen wir diese digitale Gewalt nicht so ernst wie ein blaues Auge oder einen gebrochenen Arm? Was macht digitale Gewalt trotzdem so schwer zu ertragen?
Vielleicht genau das, dass er nicht so ernst genommen wird wie Gewalterfahrungen im analogen Raum. Also wir sprechen auch gerne von dem Begriff digitale Gewalt, weil in dieser Begrifflichkeit klar wird, dass es sich wirklich um Gewalt handelt und dass die Grenze auch nicht online ist. Nur weil er online erlebt wird, auf sozialen Medien zum Beispiel, hat er aber auch Auswirkungen auf die Offline-Welt. Die Betroffenen, mit denen wir sprechen, haben sowohl körperliche, psychische Folgen, aber auch berufliche Folgen. Also zum Beispiel leiden sie unter Depressionen, unter Schlafstörungen, unter Panikattacken, um jetzt mal körperliche und psychische Belastungen zu nennen. Und das alles kann sich natürlich auswirken, zum Beispiel auf das Berufsleben. Ein Rückzug aus dem Beruf, gerade das ist ja eine Berufsgruppe, mit denen wir uns besonders beschäftigen, Journalistinnen, die sich aufgrund dieser Erfahrung von digitaler Gewalt auch aus ihrem Beruf zurückziehen. Ich denke, wenn man all das sich vor Augen hält, diese Folgen, dann ist es erstens wichtig, ja, anzuerkennen, dass diese Unterscheidung zwischen digitaler Gewalt und analoger Gewalt oder diese Verharmlosung von digitaler Gewalt der Schwere des Themas nicht gerecht wird.
Eine weitere Problematik, die in der Studie angesprochen wird, ist, dass die Meldewege bei Online-Plattformen, sagen wir mal, nicht optimal sind. Das hat auch Sarah in der letzten Folge erzählt. Dagegen will auch Renate Künast mit ihrer Klage vorgehen. Und auch Jutta Brennauer und die neuen deutschen MedienmacherInnen haben natürlich Forderungen.
Also erstmal müssen die Meldewege einfach verständlich, schnell zugänglich sein. Das darf nicht ausgedacht sein, die Meldewege von den Plattformen. Die Plattformen selbst haben Meldewege, aber durch den DSA, den Digital Services Act, gibt es eine gewisse Standardisierung von Meldewegen. Das vereinfacht das schon mal plattformübergreifend. Die Zugänglichkeit und eben die Schnelligkeit, in der ich einen Hasskommentar zum Beispiel melden kann, der gegen Community-Standards verstößt. Und das ist einfach eine Forderung, die wir haben an Plattformen von einfachen und schnellen Meldewegen. Außerdem braucht es sensibilisierte, besser geschulte Strafverfolgungsbehörden und die Polizei. Es kann nicht sein, dass ich als betroffene Person Hass melde und nicht ernst genommen werde mit der digitalen Gewalterfahrung, die ich gemacht habe. Das ist leider auch der Grund, warum viele Betroffene den Hass, den sie erleben, gar nicht erst zur Anzeige bringen. Auch das konnten wir mit unserer Studie herausfinden, nur 5% der Betroffenen entscheiden sich, Anzeige zu erstatten, weil eben die Meldewege oder auch der Weg zur Polizei noch zu schwierig sind. Und wir empfehlen es aber trotzdem. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, Hass auch bei der Online-Wache der Polizei anzuzeigen. Und genau, wir dürfen uns einfach auch nicht dran gewöhnen, dass das, was im Internet stattfindet, strafrechtlich nicht relevant ist. Das kann vor Gericht kommen. Dafür müssen aber auch die Strafverfolgungsbehörden eben besser geschult sein und auch Hürden abgebaut werden, die Betroffene eben auch haben, wenn sie sich entscheiden, auch damit vor Gericht zu gehen. Es kann nicht sein, dass Verfahren so lange dauern, so viele Hürden und auch Kosten bedeuten für die Betroffenen. Also an der Stelle braucht es auch Möglichkeiten, dass das nicht auf Kosten der Betroffenen geht, sowas zur Anzeige zu bringen.
Dafür gibt es unter anderem auch Hilfe vom Kooperationspartner der Studie, HateAid. Dort können Betroffene nicht nur Hilfe für den Umgang mit Hass und Hetze finden, sondern die Organisation begleitet die Opfer auch bei juristischen Prozessen. Über die Arbeit von HateAid werden wir in einer späteren Folge noch mehr hören. Die Online-Wache habe ich in den Shownotes verlinkt. An dieser Stelle möchte ich euch kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, NordVPN. Online-Surfen ohne VPN? In Zeiten von unsicheren WLANs, Datenklau und Tracking ist das fast wie Autofahren ohne Gurt. Die Verwendung von NordVPN kann helfen, privat, anonym und geschützt zu surfen. NordVPN bietet Cybersicherheit und Privatsphäre und schützt deine Verbindung mit nur einem Klick. Mit der Funktion Bedrohungsschutz Pro kannst du schon während des Downloads Dateien auf Viren überprüfen. Werbung, Online-Tracker und bösartige Links werden direkt und automatisch blockiert. Du surfst mit NordVPN nicht nur sicher durchs Netz, du kannst auch auf deine Lieblingsinhalte aus dem Heimatland zurückgreifen, egal wo du gerade auf der Welt bist. Auf Webseiten aus anderen Ländern kannst du ganz einfach zugreifen, indem du deinen virtuellen Standort wechselst. Und du kannst sogar beim Online-Shopping Geld sparen, zum Beispiel durch länderspezifische Preise. Egal ob im Café oder zu Hause auf der Couch, mit NordVPN sind deine Daten geschützt. Für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ganze 4 extra Monate zu dem 2-Jahres-Plan über nordvpn.com/bitsundböses. Und das völlig risikofrei, dank der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Kommen wir zurück zu unserem heutigen Thema. Damit Hass in sozialen Netzwerken nicht eskaliert, gibt es bei uns in der Heise-Gruppe Social Media ManagerInnen. Sie betreuen die Social-Media-Kanäle unserer einzelnen Magazine wie der CT, der Make oder der Technology Review. Aber auch Auftritte des gesamten Unternehmens, wie zum Beispiel den Instagram-Account unserer Azubis in der Heise-Gruppe. Den Blick auf diese Accounts hat Tabea Hartwig. Und auch sie hat so ihre Erfahrungen mit Hass im Netz gemacht.
Aktuell bin ich für die Unternehmensaccounts von Heise zuständig, das heißt Heise Group, Heise Azubis. Und interessanterweise, entgegen meiner Erwartungen, passiert da nichts. Also die Accounts sind ruhig. Wir kriegen, wenn wir Kommentare bekommen, hauptsächlich positive Resonanz. Und das war für mich deshalb überraschend, weil ich vorher für Heise Online unter anderem zuständig war und dort auch Videos gemacht habe, aber auch die klassischen, ich sag mal, Newsbeiträge, wo man keinen Menschen sieht, sondern nur Bilder und Informationen. Wenn dort dann mal negative Kommentare kamen, dann bezogen die sich ja hauptsächlich erstmal auf die News per se oder wenn jemand fand, dass es schlecht recherchiert war, dann gegen Heise Online als Gesamtes und nicht gegen die Person. Aber umso mehr Videobeiträge wir gemacht haben, einfach weil die auf Social Media gut funktionieren, weil sie ja jedem ausgespielt werden, so auch Leute, die uns nicht kennen, sehen uns da. Da ist der Ton dann schon rauer geworden.
Ein kleiner Exkurs zum Hintergrund. Videos sind für Unternehmen ein nützliches Werkzeug, um Reichweite zu erhöhen, weil sie häufiger kommentiert, geliked und geteilt werden als trockene Posts. Die Algorithmen der Social-Media-Seiten wiederum belohnen Videos, die hohe Interaktionsraten aufweisen, sodass die Inhalte auch häufiger in den Feeds der Nutzerinnen und Nutzer auftauchen. Und als quasi Kirsche auf dem Kuchen erzeugen Videos auch eher eine emotionale Bindung an ein Produkt und ein Unternehmen. Sie können auch komplexe Inhalte ganz kurz und unterhaltsam vermitteln, was ebenfalls eine tiefere Bindung zum Publikum schafft. Zusammengefasst, ohne Videos geht es in sozialen Netzwerken eigentlich gar nicht mehr. Als Tabea noch für Heise Online solche Videos erstellt hat, war das nicht immer nur nett und unterhaltsam.
Bei mir ging es, sage ich mal, damit los, dass wenn ich ein technisches Thema ein bisschen mehr erläutert habe und darauf eingegangen bin und da dann, weil es ja eben ein Kurzvideo ist, ne, Social Media Videos sollen höchstens 90 Sekunden lang sein, aber meistens versucht man, das in einer Minute runterzurattern, dann hat man irgendwie technische Details weggelassen. So ganz Kleinigkeiten. Und dann bin ich da, eine blonde Frau und werde dann eben auf dieses Äußere reduziert, so von wegen, naja, kein Wunder, dass die Blondine das nicht weiß oder es ist schwierig zu erklären. Also es wird halt ganz häufig dieses typische blonde Klischee aufgegriffen und gesagt so, ja, das weiß sie deshalb nicht, weil sie ist blond oder woher soll sie das auch wissen? Es gibt aber eben auch dieses klassische, naja, ist eben eine Frau, so blöd es jetzt klingt. Sowas wird natürlich von uns wegmoderiert und ich kam da auch immer ganz gut mit klar. Also ich habe dann die Beiträge gelöscht. Manchmal, wenn sozusagen darauf hingewiesen wurde, dass ich irgendwie ein technisches Detail vergessen hätte oder nicht erwähnt hätte, dann habe ich darauf einen Antwortkommentar verfasst. Natürlich jetzt nicht irgendwie, ich bin nicht auf meine Haarfarbe dann eingegangen oder so, sondern habe dann wirklich nur erklärt, in der Kürze liegt die Würze, ne? In der Caption haben wir das ein bisschen detaillierter erklärt oder ihr könnt in unseren Beiträgen bei Heise Online das direkt nachlesen. Aber man musste da schon relativ viel anfangen zu moderieren, zu löschen, leider Gottes auch. Ja, und es ging sogar so weit, dass meine Kollegin, die hauptsächlich auf TikTok zuständig war und Videos auf TikTok gebracht hat und auch hier eben versucht hat, sehr kurz viele technische Details unterzubringen, wirklich harsch beleidigt wurde und sie sich nicht mehr getraut hat, die Kommentare zu lesen. Also sie hat dann wirklich gesagt, sie möchte nicht mehr vor die Kamera, sie hat Angst vor den Kommentaren, vor den Reaktionen und hat dann eben am Anfang uns als Kollegen drüber schauen lassen und später ist sie immer weniger vor die Kamera gegangen.
Diese Kollegin hat sich auch privat aus den Social-Media-Plattformen entweder komplett zurückgezogen oder ihre Accounts privat gestellt, damit sie nicht gefunden und beleidigt werden kann. Bis heute ist sie sich nicht sicher, ob sie noch einmal öffentlich in sozialen Medien auftreten will. Dabei sind gerade im MINT-Bereich, also bei Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, Frauen immer noch weit in der Unterzahl. Laut dem Statistischen Bundesamt sind Frauen in technischen Berufen mit nur 27% immer noch unterrepräsentiert. Gründe dafür sind auch fehlende Rollenvorbilder für Mädchen. Wenn also Frauen, gerade junge Frauen, die solche Inhalte vermitteln, aus den sozialen Netzwerken verschwinden, verschwinden auch die weiblichen Vorbilder für den Nachwuchs. Und das stereotype Bild des männlichen Technikers wird gefestigt, was es für Frauen in diesem Berufsfeld wieder schwerer macht. Ihr merkt schon, ein Teufelskreis. Natürlich machen auch Männer ihre Erfahrungen mit abwertenden, hasserfüllten Kommentaren. Bei uns in den Redaktionen sind es jedoch vorwiegend Frauen, die beleidigt werden.
Also ich würde schon sagen, dass den Frauen häufiger das Fachwissen abgesprochen wird. Und wenn ein Mann dann irgendwie ein Detail oder eine Info nicht mitgegeben hat, dann wird das eben einfach nur erwähnt. So von wegen, wie sieht's denn da und damit aus? Warum habt ihr denn jetzt gar nicht über diesen Punkt gesprochen? Und da ist auch das Aussehen überhaupt gar kein Thema. Ne? Also ich habe, glaube ich, bei den männlichen Kollegen noch nie, also erinnere ich mich jetzt nicht dran, noch nie irgendwie einen Kommentar löschen oder verbergen müssen, wo irgendwie steht, warum trägt der eine Brille oder warum sind seine Haare braun? Also insofern würde ich schon sagen, da gibt es einen Unterschied. Vielleicht ist es eben auch genau das, ne, dass man von der Norm abweicht, von dem, was die Menschen quasi sich vorstellen, wie jemand auszusehen hat. Und dass eben gerade im technischen Bereich häufig Männer gesehen werden und noch nicht Frauen. Und deswegen wird Frauen da das Wissen abgesprochen.
Aber nicht alle Social-Media-Plattformen sind gleich, betont Tabea. Wir bespielen mit unseren Magazinkanälen und den Unternehmensaccounts von Heise auch TikTok, Instagram, Facebook, X oder Threads ganz unterschiedlich. Denn verschiedene Zielgruppen erfordern unterschiedliche Ansprachen, reagieren aber auch sehr unterschiedlich.
Also Facebook ist, würde ich sagen, die kritischste Plattform, also wirklich die, wo die schlimmsten Kommentare geschrieben werden und wo es dann eben auch Unterdiskussionen gibt. Also da schreibt einer einen Kommentar von, naja, Frau und blond, kein Wunder, dass sie sich damit nicht auskennt, und andere reagieren dann darauf. Also da ist es nicht nur dieses, einer haut mal drauf, sondern da steigen direkt viele Leute mit ein. Da ist natürlich die Funktion, dass man Kommentare einfach verbergen kann, auch richtig schön. Das heißt, da wissen die User dann nicht, dass ihr Kommentar nicht mehr sichtbar ist, weil sie für sie selbst noch sichtbar sind. Damit kann man ganz gut dem Einhalt gebieten. Das haben Instagram und TikTok jetzt nicht. Da muss man die Kommentare tatsächlich direkt löschen.
Interessanterweise ist gerade TikTok eher eine freundliche Plattform, zumindest nach Tabeas beruflicher Erfahrung.
Ja, erwartet man nicht, ne? Also zumindest bei uns war das so, obwohl eben da dann so ein, ich sag mal, Hate-Train abbekommen hat, weil sie sich eben, da ging es um die Netflix-Erhöhungen und um, wie man quasi die Netflix-Preise, also dass sich das erhöhen soll und dass man eben nicht mehr den Account teilen kann. Und da gab es so ein paar Tipps und Tricks von uns, wie man das umgehen kann, beziehungsweise wie man vielleicht schaffen kann, dass man das ein bisschen länger hat mit diesem Account-Sharing. Und da wurden dann eben natürlich die Infos sehr schnell runtergebrochen und auf unseren Artikel verwiesen. Da gab es dann eben, sage ich mal, so eine kleine Hasswelle, die sich dann gegen gerichtet hat, obwohl sie ja nur Überbringerin der News war. Ich glaube, der Unterschied ist hier sehr, dass das bei TikTok oft, also bei TikTok sind oft so junge Leute unterwegs, dass die gar nicht verstehen, dass nur diejenige war, die die News präsentiert hat, die aber gar nicht diejenige ist, die sich das ausgedacht hat und die da gar nicht zu 100% in dem Thema ist, sondern wirklich einfach nur dieses, hey, ich habe das und das an Infos für euch, ich bringe das mal als Service für euch mit. Genau, also insgesamt ist aber TikTok ruhiger, einfach weil viele Leute da dann die Infos mitnehmen. Ich glaube, dann auch so News oder Tipps gar nicht zwingend kommentieren, sondern einfach speichern, während eben Instagram dann wieder ein bisschen harscher ist. Ja, genau, also es gibt schon Unterschiede, aber ich würde sagen, TikTok ist die ruhigste Plattform, die entspannteste. Aber wenn auch da dann einmal, sage ich mal, dieser Hate-Train losgefahren ist, dann kann man den nicht mehr aufhalten. Also dann kann man die Kommentare limitieren, aber...
Dieser Hate-Train, der Zug von Hass, der Menschen, die sich in sozialen Netzwerken engagieren, einfach überrollen kann, der dann auch nicht mehr zu stoppen ist. Eine Kollegin, die öfter wegen ihres Aussehens angegangen wird, ist Eileen von der Technology Review. Sie fasst Artikel des Magazins in witzigen, informativen Kurzvideos zusammen. Aber Stein des Anstoßes ist nicht ihre Kompetenz, sondern ihr blaues Haar. Manchmal schaffen Tabea und ihre Kolleginnen es aber auch, auf Beleidigungen und Abwertungen so zu reagieren, dass die Situation entschärft wird.
Das war bei der Technology Review, da ging es, oh Gott, lass mich lügen, das war Laborfleisch. Also da ging es darum, dass das Fleisch direkt im Labor hergestellt wird, gezüchtet wird. Genau, und das war ganz revolutionär und Eileen hat das eben präsentiert und dann auch so eine Frage gestellt mit, würdet ihr denn so Laborfleisch mal testen? Genau, dann kam dieses klassische, sind deine Haare blau, weil du das immer isst? Und dann haben wir eben diesen Kommentar aufgegriffen und haben gesagt, nein, denn dieses Laborfleisch ändert nichts an deinem Aussehen, und haben dann sozusagen einfach noch mehr Infos gestreut. Und da ist dann tatsächlich eine Unterhaltung draus entstanden, wo sich andere User eingemischt haben und gesagt hätten, naja, das wäre ja noch schöner, wenn sozusagen diese Erfindung, die ja eben verhindern soll, dass so viele Kühe gezüchtet und getötet werden, also wenn diese Erfindung sozusagen dann eine gesundheitliche Auswirkung hätte, dann wäre das ja keine tolle Erfindung. Also wozu brauchen wir es dann? Oder wenn sich unser Aussehen verändert? Und da sind dann mehrere User drauf eingestiegen. Wir haben dann immer mal noch so Infos gestreut, wenn dann irgendwie eine spezifische Frage kam. Genau, aber das war ganz cool. Also das war wie so ein kleines Forum dann darunter. Ich weiß aber gar nicht, also das ist wirklich das Beispiel, an das ich mich erinnern kann. Ich weiß gar nicht, wie oft das passiert ist. Also das kann ich an einer Hand abzählen, ne?
Eine weitere Herausforderung für alle Social-Media-Kolleginnen ist die Langlebigkeit von Posts. Das Internet vergisst nichts. Posts, die viel Interaktion erzeugen, egal ob gut oder schlecht, tauchen immer wieder in den Feeds der Nutzerinnen und Nutzer auf. Das bedeutet, man muss eigentlich immer alles im Auge behalten.
Also leider Gottes ist es genau so, dass wir sehr lange die Postings dann beobachten. Ich meine, wir haben alle Social-Media-Tools und jeder, der sich mit Social-Media auskennt, der weiß, dass Community-Management ein ganz großes Thema ist und dass man sowas eben beobachten muss. Es gibt ja auch Posts, die erst nach 2 Wochen plötzlich gepusht werden vom Algorithmus und plötzlich nach 2 oder 3 Wochen dann da lauter Kommentare bekommen. Und je nachdem, wie intensiv das ist, müssen wir das dann wirklich wochenlang beobachten und uns anschauen. Gerade bei Videos ist es eben so, ne, dass die Leute scrollen durch ihren Feed, dann kriegen die irgendein Video ausgespielt, dann kommentiert da eine Person und plötzlich sagt der Algorithmus, oh, das ist ein interessantes Video, spielt es wieder aus. Und da gibt's leider nicht so richtig ein Zeitpunkt, wo man aufhört, sondern man schaut schon immer drüber. Und ich sag mal, wenn wir wirklich einen Beitrag hatten, wo es ganz schlimm war, dann wurde entweder der Beitrag runtergenommen. Also das musste man dann leider auch machen. Oder die Kommentare eben sehr eingeschränkt. Also das kann man ja zum Glück auch machen. Ist noch nicht so häufig vorgekommen. Wir haben es immer geschafft, ganz gut das alles zu moderieren. Aber manchmal muss man dann eben in den sauren Apfel beißen.
Für Unternehmen oder InfluencerInnen sowie im Social Media Marketing sind Tools zur Beobachtung der eigenen Posts und Erwähnungen unerlässlich.
Die funktionieren alle gleich, aber irgendwie dann auch doch nicht, weil es kommt so ein bisschen drauf an, wo man Wert drauf legt. Möchte ich immer sofort benachrichtigt werden, wenn ich einen neuen Kommentar bekomme? Möchte ich über das Tool direkt antworten können oder möchte ich über das Tool auch moderieren? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube, das Beste, was wir hatten, war wirklich das, wo man sich gegenseitig die Kommentare schicken konnte. Also da hatten wir alle dann Zugriff auf die einzelnen Accounts und konnten uns die Kommentare gegenseitig zuweisen und konnten dann eben als Heise Online, als Technology Review darauf antworten, wenn dann eben zum Beispiel eine Eileen gesagt hat, boah, darauf fällt mir jetzt kein guter Konter ein oder keine gute Antwort ein. Oder kannst du mal drauf schauen, sollten wir den Kommentar ganz verbergen? Das war richtig gut, da konnten wir das einander zuweisen, dann konnte man eine Entscheidung treffen als Team oder einzeln. Genau, die funktionieren aber alle so in die Richtung, dass man sozusagen, ja, es sieht aus wie ein Mail-Postfach, wo man dann quasi die einzelnen Kommentare hat zu den Postings und man dann eben entscheiden kann, wie verfahre ich damit. Aber es gibt, wie gesagt, welche, die sehr, sehr viel bieten. Und dann gibt es die, die ganz einfach nur zeigen, hey, hier ist ein neuer Kommentar, willst du darauf antworten oder willst du ihn löschen?
Wer sich also auf Social Media öffentlich engagieren möchte, muss leider ein dickes Fell haben. Vor allem als Frau oder wenn man einer bestimmten Gruppe angehört, wie zum Beispiel queere Menschen oder Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund. Da ist es schnell egal, welche Expertise eine Person mitbringt. Denn sie wird auf Äußerliches und auf Klischees reduziert und beleidigt. Und jeder Mensch hat seine ganz persönliche Grenze, was noch zu ertragen ist und was nicht. Aber es gibt natürlich auch rechtliche Grenzen zwischen einer Meinung die von Artikel 5 des Grundgesetzes geschützt wird, und Beleidigungen, die durchaus strafbar sind. Auch darüber werden wir in den kommenden Folgen sprechen. In der nächsten Folge kommen aber zunächst Menschen zu Wort, die schon viel Hass, Verleumdung und Beleidigungen im Netz erfahren haben. Journalisten, Politikerinnen und Schauspielerinnen. Sie erklären, wie sie mit dieser digitalen Gewalt umgehen, warum sie sich dem trotzdem immer wieder aussetzen und das aushalten oder welche Konsequenzen sie für sich und ihr Berufsleben daraus gezogen haben. Mehr dazu in 2 Wochen. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, würde es mich freuen, wenn ihr das tut, damit ihr immer informiert werdet, wenn die nächste Folge veröffentlicht wird. Bits und Böses ist ein Podcast von Heise Online. Er wird geschrieben und gesprochen von mir, Isabel Grünewald. Neben Tabea Hartwig, Kai-Uwe Lasowski und Jutta Brennauer habt ihr in dieser Folge auch wieder die Stimme von Marco Pauli gehört. Marco hat auch diese Folge produziert. Die Musik ist von Driven by Clockwork. Recherchen und Archiv Bob Andrews.